viel Potenzial steckt in deiner Ehe. Und du hast Dinge in deiner Ehebeziehung, von denen du vielleicht gar nicht weißt, dass sie da sind. Um das zu illustrieren, lese ich uns eine Geschichte vor. Wenn du die Geschichte schon mal gehört hast, hör doch so zu, als wäre sie brandneu. Okay? In den Jahren der amerikanischen Wirtschaftskrise lebte in Texas ein Schafzüchter. Sein Name war Yates. Er lebte in großer Not. Mit der Schafzucht konnte er nicht genug verdienen, um Grundsteuern und Zinsen der Hypothek zu zahlen. Er verdiente zu wenig, um seine Familie mit nötiger Kleidung und Nahrung zu versorgen. Schließlich blieb ihm nichts anderes übrig, als die Wohlfahrt in Anspruch zu nehmen. Die Sorgen wuchsen. Er wusste nicht, wie alles einmal enden sollte. Dann kam eine Ölgesellschaft und untersuchte seine armselige Farm. Sie schlugen ihm eine Versuchsbohrung vor, weil sie berechtigte Hoffnung hatten, gerade auf diesem Grundstück Öl zu finden. Nach damaligem Recht gehörten auch die Bodenschätze dem Besitzer des Landes. Die Ölgesellschaft machte deshalb einen Vertrag mit ihm. Bei den Probebohrungen stießen sie in 365 Metern Tiefe auf ein riesiges Öllager, aus dem sie von Anfang an mehr als 9,5 Millionen Liter pro Tag fördern konnten. Und es wurde immer mehr. Und alles gehörte Mr. Yates. Seitdem ihm das Land gehörte, war er reich. Aber er musste von der Wohlfahrt leben. Was war die Ursache? Er wusste nichts von diesen Reichtümern. Obwohl sie sein rechtmäßiges Eigentum waren, hatte er keinen Nutzen davon. Der großen Mehrzahl der Menschen, die ich kenne, geht es ähnlich. Sie sind ausgestattet mit großem Potenzial und haben das selbst nie realisiert. Und euch als Ehepaare, die ihr hier seid, möchten wir das zusprechen. Es steckt mehr unter eurem Boden, als ihr ahnt. Und das zu entdecken, dabei soll auch der heutige Tag, die heutige Predigt euch ein Stück weit helfen, um das Potenzial zu fördern. Ich wiederhole die 6 verschiedenen Punkte, die wir besprochen haben in den letzten 3 Predigten dieser Reihe. Das erste war, verbringt regelmäßig Zeit miteinander. Nicht nur Kinder, sondern auch Ehepartner buchstabieren Liebe folgendermaßen. Z-E-I-T. Zeit. Der zweite Gedanke, den wir mit euch geteilt haben, vertraut einander. Wir haben euch erzählt von unserem Prinzip, miteinander im Licht zu leben, kein Geheimnis vor dem anderen zu haben, sich verletzlich, sich verwundbar zu machen und alles mit dem anderen zu teilen. Drittens haben wir euch darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig es ist, auf Gedanken, auf Worte und Handlungen zu achten. Viertens haben wir euch ermahnt, ihr Verheirateten regelmäßig Sex zu haben. Ich hoffe, das hat geklappt. Wir werden das nicht abfragen, aber ich erinnere euch einfach an dieser Stelle nochmal daran. Fünftens, wir haben über geistliche Intimität gesprochen. Wenn ihr beide Gott kennt, betet zusammen, schaut zusammen in die Bibel, lest geistliche Bücher, tauscht euch aus darüber, was Gott in eurem Leben gerade tut. Und das ist total spannend. Wir lieben das. Und sechstens, lebt in permanenter Vergebung. Eine Ehe, eine gute, stabile Ehe, besteht aus 2 Menschen, die gelernt haben, schnell und gründlich zu vergeben. So, dieses Zitat sei einfach an der Stelle wiederholt. Halte nicht fest an alten Kamellen, lass los, vergib, räumt auf und seid frei, einander so zu begegnen, wie Gott es sich gedacht hat.
Ja, und dann steigen wir jetzt im 4. Teil in das Wort ein, was mit Ehe vielleicht am häufigsten in Verbindung gebracht wird, nämlich mit Liebe. Liebe ist bestimmt das Wort, was die meisten Missverständnisse hervorbringt und was ja am häufigsten missverstanden wird, nicht zuletzt sogar in der Ehe. Ich möchte gerne eine Bibelstelle lesen aus Galaterbrief 6, Vers 7 bis 10. Macht euch nichts vor. Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wer auf den Boden seiner selbstsüchtigen Natur sät, wird als Frucht seiner Selbstsucht das Verderben ernten. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist sät, wird als Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte einbringen. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun, ganz besonders denen, die wie wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Selbstsucht macht uns unfähig zu lieben. Selbstsucht kann nur begehren. Sie will haben. Sie will im Mittelpunkt stehen. Selbstsucht stellt nicht den anderen in den Mittelpunkt und ist somit nicht fähig, Liebe zu leben. Ein Merkmal von echter Liebe, und es gibt mehrere, ist Langmut, Geduld, Ausdauer, Beständigkeit, auch Unverrückbarkeit, weil Liebe, da kommen wir gleich noch drauf, eine Entscheidung ist. Beständig das Richtige zu tun, sagt hier Paulus, bedeutet eine Ernte vorzubereiten, die garantiert kommt, auch wenn wir nicht immer genau den Zeitpunkt erkennen können. Manche Ernte kommt schneller, manche Ernte dauert auch ein bisschen länger. Ich denke dann immer wieder an die Ernte, die wir im natürlichen Leben sehen. Wenn du eine Maus hast, die sich vervielfältigen soll, die schwanger ist und die dann ihre Jungen gebärt, dann brauchst du nur ein paar Tage warten. Ich weiß nicht, 20 Tage, glaube ich, sind es bei einer Maus. Dann sind die neuen Mäuse da und gleich noch mehrere. Bei einem Elefant, ich glaube, es sind 10 oder 11 Monate, die Trächtigkeit dauert. Aber danach, oder 12, aber danach hast du ein anderes Ergebnis. Ist beides grau. Aber weißt du, es ist ein anderes Ergebnis. So Saat und Ernte haben unterschiedliche Zeitdauern. Und es ist gut, das Richtige beständig zu tun, weil dann die Ernte auch kommt. Die Ernte fällt dann oft aus, wenn die Beständigkeit rausgenommen wird, aus verschiedenen Gründen, weil Entmutigung da ist. Gerade in den Ehen erleben wir das immer wieder auch in der Beratung. Es fing gut an und dann kam irgendwas ins Leben, irgendeine Entmutigung, mangelnder Selbstwert, irgendeine Unsicherheit kam rein und schon wird eine gewisse Art der Aussaat gestoppt. Liebe wird nicht mehr verschenkt und als Ergebnis kommen gewisse Ernten nicht mehr zustande und man fragt sich, was ist aus uns geworden nach 10 Jahren Ehe? Wo sind wir heute? Wie gut hat es angefangen? Und schau mal, warum fühlen wir heute so wenig oder gar nichts mehr füreinander? All diese Dinge geschehen und die geschehen sehr, sehr häufig. Wobei viele Ehen ihr 10. Jahr lange nicht sehen. Die Scheidungsquote ist riesig inzwischen. Wir gehen zwischen einem Drittel und der Hälfte inzwischen auf dem Weg, sind wir gerade. Aller Ehen und bei Zweit- und Drittehen ist es noch wesentlich häufiger so. Scheidung ist nicht der Weg, der beste ist. So Gutes oder man könnte sagen, das Richtige zu tun in dieser Bibelstelle bedarf auch wieder der Erkenntnis, dass es um eine Entscheidung geht. Ich entscheide, ob ich das Richtige tun will. Es ist nicht meine Gefühlslage, die das entscheiden sollte. Denn mal ehrlich, wenn wir alles nach unseren Gefühlen immer nur entscheiden würden, dann würden wir das Richtige nicht immer tun. Richtig? Es reicht ja schon ein Gefühl der Müdigkeit. Und ich handle anders, unvernünftig, vielleicht sogar biestig, als ich es tun würde, wenn ich Herr meiner Sinne wäre und wäre ausgeschlafen. Und wenn schon das reicht, wie viel mehr passiert, wenn ich dann auch noch eine schwierige Situation in der Ehe habe, wenn wir Verlust erleben oder tragische Dinge passieren und als Ehepaar bin ich nicht darauf vorbereitet, weil ich verlernt habe, das Richtige zu tun, und zwar beständig, ob ich es fühle oder ob ich es nicht fühle. Ich habe herausgefunden, dass es oft so leicht ist, Fremde zu lieben. Menschen, die so eher am Rande stehen deines Umfeldes und wo du siehst, dass irgendwas läuft nicht so, und dann hast du auf einmal so eine Barmherzigkeit für die Person, so eine Liebe, weil du kennst sie ja nicht näher. Ich beobachte manchmal junge Leute, und wir waren ja alle mal jung, wenn dann dein Superstar im Kino war oder du hast ihn gerade mal live irgendwo erlebt, dann floss dein Herz über vor Emotionen, vor Liebe oder Verliebtsein oder was auch immer. Und das alles nur, weil du diesen Menschen nie persönlich wirklich kennengelernt hast. Wenn du ihn näher kennst, kann sein, dass sich da was verändert. Richtig? Richtig? Da kommt, oh, hey, als du deinen Ehepartner, deinen heutigen, kennengelernt hast, ihr habt euer ersten 3, 4, 5 Treffen gehabt, da war alles perfekt, oder? Das war der perfekte Mensch. Und nach 2, 3, 4 Jahren Ehe findest du auf einmal raus, dass nicht alles perfekt ist. Hey, willkommen im Club! Das ist Leben, that's life, Das ist normal, das ist gut. Es ist gut, wenn nach der rosaroten Brille die durchsichtigen Gläser kommen, wo man tatsächlich sieht, was ist, und man sich dann selbst entscheidet, wie man damit weiter umgeht. Je näher wir Menschen sind, desto schwieriger scheint es, sie trotzdem zu lieben und ihnen Gutes zu tun. Ich möchte euch noch was aus dem Buch Brillant Leben vorlesen. Etwas, was einige schon kennen, aber ich verspreche dir, du hast es noch nicht oft genug gehört. Also ich habe es noch nicht oft genug gehört. Die Psychologen haben längst herausgefunden, dass der Wunsch nach Liebe und Zuwendung zu den Grundbedürfnissen des Menschen zählt. Ross Campbell, ein Psychiater, der sich auf die Behandlung von Kindern und Jugendlichen spezialisiert hat und Autor mehrerer Bücher ist, beschreibt das in seinem Buch Die fünf Sprachen der Liebe für Kinder wie folgt. Im Inneren eines jeden Kindes befindet sich ein Tank für Gefühle, der mit Liebe gefüllt werden muss. Wenn ein Kind Liebe erfährt, wird es sich normal entwickeln. Doch wenn der Liebestank leer ist, wird es sich auffällig verhalten. Viele Verhaltensstörungen bei Kindern sind auch auf ihren leeren Liebestank zurückzuführen. Er macht auch klar, dass das Bedürfnis, geliebt zu werden, nicht auf das Kindesalter beschränkt ist. Es spielt auch in der Ehe eine wichtige Rolle. Wenn das Verliebtsein wie Schall und Rauch vorübergezogen ist und wir zurück in der Realität sind, wir merken es allerdings immer erst im Nachhinein, kommt das Verlangen nach wahrer Liebe wieder zum Vorschein, denn es gehört zum Wesen des Menschen. Es bildet den Kern all unserer Sehnsüchte. Wir waren auf die Liebe angewiesen, bevor wir uns verliebten, und wir brauchen sie wieder, solange wir leben. Jede Isolation von Liebe zerstört die menschliche Seele. Es ist genauso wichtig, in der Ehe und in freundschaftlichen Beziehungen den Tank der Liebe gefüllt zu haben, wie wir beim Auto darauf achten müssen, dass uns das Benzin nicht ausgeht. Der langjährige Eheseelsorger Gary Chapman spricht von 5 Muttersprachen der Liebe, von denen jeder Mensch eine oder mehrere spricht. Ich nenne sie anschließend und beschreibe sie kurz. Wenn Sie hier jedoch tiefer einsteigen möchten, empfehle ich Ihnen das Buch Die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman. Erste Liebessprache. Und jetzt hört doch bitte mal so zu, als ob ihr herausfinden wolltet, welche dieser Sprachen ist denn die meines Partners und welche ist meine. Und es könnten auch mehr als eine sein. Erste Liebessprache, Lob und Anerkennung. Diese Sprachen sprechen sehr viele Menschen. Mark Twain sagte einmal, ich kann 2 Monate von einem netten Kompliment leben. Ihr Partner braucht möglicherweise mehr als 6 Komplimente im Jahr. Eine Frau beschwerte sich während einer Eheberatung über ihren Mann und sagte, mein Mann liebt mich nicht wirklich. Nie sagt er, dass er mich liebt. Ihr Mann sagte dann etwa Folgendes. Ich habe meiner Frau vor unserer Hochzeit gesagt, dass ich sie liebe. Ich habe es 100%ig aufrichtig und ernst gemeint und ich garantiere Ihnen, hätte ich die letzten 25 Jahre meiner Meinung hierzu geändert, hätte ich es auch gesagt. Das habe ich jedoch nie getan. Warum soll ich mich also wiederholen? Das drückt sehr deutlich aus, dass dieses Paar unterschiedliche Sprachen der Liebe spricht. Wenn Sie einmal eine Fremdsprache erlernt haben, dann wissen Sie, dass Sie nicht nur die Vokabeln und die Grammatik lernen, sondern auch Ihr Denken ändern müssten, um in diese andere Kultur und Sprache hineinzufinden. Nicht umsonst ist es nach wie vor die beliebteste und effektivste Sprachlernmethode, eine gewisse Zeit in einem Land zu leben, wo diese Sprache gesprochen wird. Tausende von Austauschschülern und Au-pair-Mädchen belegen dies. Sie lernen neben der Technik auch ein Gespür für die Kultur zu entwickeln. Nicht viel anders ist es, wenn sie die Liebessprache ihres Partners lernen möchte. Es ist ja oft eine Sprache, die sie nie gelernt haben. Also fangen sie an zu lernen. Der beste Weg hierzu ist, übrigens ihren Partner zu fragen. Lassen Sie sich auf ihn ein, interessieren Sie sich für ihn, für seine Gefühle, Werte, Träume, Sehnsüchte. Lernen Sie ihn oder sie ganz neu kennen. Beispiel für Lob und Anerkennung sind: Du siehst heute so richtig gut aus in deinem neuen Anzug. Wow, das Kleid steht dir aber gut. Keiner macht die Pizza so gut wie du. Sie schmeckt immer. Es war richtig lieb, dass du heute den Babysitter organisiert hast. Für mich ist das nicht selbstverständlich. Ihr merkt, das sind kleine Sätze, die nichts kosten. Außer einer Entscheidung. Es gibt auch verschiedene Dialekte zu dieser Liebessprache. Zum Beispiel Anerkennung oder das Lob vor anderen. Zweite Liebessprache, Zweisamkeit. Zeit nur für dich, im Englischen übrigens Quality Time. Wenn sie diese Liebessprache sprechen, füllt sich ihr Liebestank, wenn der Mensch, den sie lieben, Zeit mit ihnen verbringt. Es ist nicht die Zeit vor dem Fernseher, im Kino oder wenn sie am Frühstückstisch die Zeitung lesen. Auch nicht die Feier, wo sie zusammen hingehen. Ihr Liebestank beginnt sich jedoch sofort zu füllen, wenn sie etwas nur mit ihrem Liebsten oder ihrer Liebsten zu zweit tun. Das können Dinge sein wie ein Spaziergang, zu zweit essen zu gehen, sich gegenüber zu sitzen und zu reden, Mitgefühl und Anteilnahme zeigen, nicht Lösungen und Strategien, sondern das Zuhören. Zu diesen Dingen gehört jedoch vor allem die ungeteilte Aufmerksamkeit. Es gibt hier allerdings zwei Probleme. Erstens, jüngste Forschungsergebnisse belegen, dass der Mensch im Durchschnitt nur 17 Sekunden zuhört, bevor er unterbricht und seine eigenen Vorstellungen vorträgt. Zweitens, damit die Frau sich geliebt fühlen kann, muss der Mann sich ihr gegenüber offenbaren, also reden. Das gilt natürlich auch umgekehrt. Chapman nennt zwei Grundtypen der Persönlichkeit. Er sagt, zum einen gibt es das Tote Meer und zum einen gibt es den plätschernden Bach. Interessanterweise hast du in der Ehe meistens beide Modelle vorliegen. Weil man sucht das, was man nicht ist. Das begeistert, das fasziniert. Vor allem in der Anfangsphase. Aber genau das führt oft auch nachher in die Krise. Er ist nicht wie ich. Er mag nicht die Sendung, die ich mag. Sie mag nicht die Musik, die ich mag. Sie mag nicht meine Hobbys. Was am Anfang anziehend war, wird, wenn man es nachher nicht bedenkt, zum Problem. Okay, dritter Punkt. Ich überspringe jetzt hier einige Sachen über das Tote Meer und den plätschernden Bach. Geschenke, die von Herzen kommen, ist die dritte Liebessprache. Menschen mit dieser Liebessprache erkennen sie sofort. Wie? Nun, sie schenken sehr gerne. Aha. Es sind die Personen, die keinen Geburtstag ihrer Lieben vergessen und immer ein, wenn vielleicht auch nur kleines oder selbstgemachtes Geschenk mit sich haben, wenn sie gratulieren. Mit Geschenken drücken sie die liebenden Gedanken an und für einen Menschen aus. Ebenso sind für sie selbst Geschenke der Inbegriff von Liebe und füllen ihren Liebestank auf. Es muss dabei gar nicht um den Wert des Geschenkes gehen, wobei dieser Dialekt auch möglich ist. Sich selbst schenken in Zeiten der Krise ist das kostbarste Geschenk, wenn ihr Partner diese Liebessprache spricht. Vierte Liebessprache, Hilfsbereitschaft. Wie die anderen vier Liebessprachen, so wird auch diese hier oft in frühester Kindheit erlernt. Vielleicht hatte ihre Frau einen Vater, der immer alles reparierte und das Haus handwerklich in Ordnung hielt. Dann ist es möglich, dass sie sich von ihnen so richtig geliebt fühlt, wenn sie ihr handwerklich ebenso behilflich sind. Der seit Wochen nicht reparierte tropfende Wasserhahn ist dann ein Zeichen höchster Lieblosigkeit. Was für sie als Mann also vielleicht unwichtige Kleinigkeiten sind, kann für ihren Partner einen groben Vertrauensbruch darstellen. Ausdrucksweise dieser Liebessprache sind zum Beispiel, sie helfen praktisch im Haushalt oder übernehmen beispielsweise regelmäßig das Staubsaugen. Sie begleiten ihren Partner beim Einkaufen, ohne zu hetzen, sondern voll auf seine oder ihre Bedürfnisse konzentriert. Sie übernehmen beständig Aufgaben, die sie vielleicht bisher an ihren Partner delegiert haben, wie beispielsweise die Familienfinanzgeschäfte oder das Engagement beim Einkaufen von Wohnungsgegenständen. Sie nehmen für 2 Stunden die Kinder und lassen ihre Frau das Badewasser ein. Also an dieser Stelle sollten jetzt ein paar Leute jubeln. Sie helfen ihrem Mann an einem Nachmittag in der Woche im Büro durch Abheften von Unterlagen und Erledigung kleiner Aufgaben. Post versandfertig machen oder Anrufe tätigen. Das alles wären Ausdrucksformen dieser Liebessprache. Und wir kommen jetzt zur fünften und letzten, der Zärtlichkeit. Zärtlichkeiten sind für viele eine Muttersprache der Liebe. Es gibt hier verschiedene Dialekte, wie zum Beispiel eine gute Küche. Da geht Liebe tatsächlich durch den Magen. Aber auch Sex ist ein solcher Dialekt. Da dieser besonders häufig vom männlichen Geschlecht gesprochen wird, ist es verständlich, dass sein Liebestank leer läuft, wenn sie nicht so oft will. Auch hier ist eine Entscheidung nötig, die Liebessprache des anderen zu lernen. Ich kann hier wirklich Mut machen. Wenn der Liebestank des Mannes hierdurch gefüllt ist, wird er auch den Liebestank der Frau bedienen. Typische Ausdrucksformen und Empfangswünsche bei der Liebessprache der Zärtlichkeit sind kleine Berührungen im Alltag, Streicheleinheiten, die nicht zum Sex führen müssen, zärtliche Massagen, wo der Partner verwöhnt wird, ohne dass eine Rückerstattung verlangt wird.
Ihr könnt jetzt Händchen halten im Gottesdienst, wenn ihr verheiratet seid, ist erlaubt.
Viele von uns haben solche Streicheleinheiten in unserer Kindheit von Vater und Mutter erlebt und genossen. Unser Liebestank füllt sich, wenn auch unser Partner uns auf diese Weise seine Liebe ausdrückt. Die Aussaat jeder einzelnen Liebessprache ihres Partners sollten Sie als notwendig und absolut unentbehrlich ansehen. Indem Sie die Sprache Ihres Partners beständig auszusäen beginnen, schaffen Sie die Voraussetzungen für eine beständige Ernte der Liebessprache, die für Ihren Liebestank unentbehrlich ist. Meine Empfehlung, warten Sie nicht, bis Ihr Partner dieses Buch gelesen hat und damit beginnt, Ihre Liebessprache zu sprechen. Beginnen Sie heute damit, die Liebessprache Ihres Partners herauszufinden und diese zu lernen. Sie werden dann schnell feststellen, es lohnt sich. Beachten Sie bitte, dass die meisten Menschen zwei oder mehr Liebessprachen sprechen und dass neben Beobachtung der beste Weg, um die Liebessprache des Partners herauszufinden, das offene Gespräch mit vielen Fragen ist. Interessieren Sie sich für Ihren Partner und halten Sie Ihren Redeanteil zurück. Ja, im Buch gibt es hier Tabellen, die ich dafür ausfüllen kann. Aber was ich noch zeigen möchte, ist den Unterschied, den das praktisch machen kann. Denn es lohnt sich tatsächlich sehr. Letzte Woche hatten wir ja das Eheseminar, da habe ich hier unseren kleinen Umdenkmotor schon mal eingesetzt. Für die es jetzt nur hören, es ist ein kleines Gerät, das man drehen kann und das macht dann solche Geräusche. Kann man das hören? Man kann es drehen. Es ist nett. Man mag mal probieren. Probier mal. Es geht, ne? Geht zu drehen? Mag jemand probieren, Thomas? Ist nicht so einfach, nicht so wirklich schwungvoll, ne? Ich habe nochmal jemanden. Mach mal, guck mal. Dreh mal. Ja. Also es geht. Das ist so, wie viele Ehepaare miteinander umgehen, die jetzt von dieser Liebessprache des anderen nichts wissen. Die kommen irgendwie schon rund, wenn sie sich Mühe geben, kommt mal klar. Das Ganze ist ein bisschen anstrengend auf Dauer. Komm, Melanie, musst du mal drehen. Genau, so, ne, es geht. Wenn man aber umdenkt, verändert sich eine Kleinigkeit. Und wenn ich das Ding jetzt wieder in die Hand nehme und es fällt nicht runter... So ist normal fürs Stehen gedacht. Dann seht ihr eine kleine Bewegung. Heike, dreh mal. Eine kleine Bewegung. Vorsichtig, nicht so fest. Danke. Schaut mal, es schabt nichts. Man hört nichts. Kein Schaben. Okay, man macht es normal auf einem Tisch und läuft damit nicht in der Gegend rum. Aber die Botschaft ist klar. Kenne ich die Liebessprache des anderen, dreht sich's auch, aber es dreht sich ganz anders. Es dreht sich beständig, es dreht sich ohne Reibung, es ist eine runde Sache, es bewegt sich was, es kostet mich nicht ständig Anstrengung, sondern wenn ich die Liebessprache meiner Liebsten kenne, okay, jetzt höre ich
auf.
Kommt richtig Schwung in die Sache. Wir lassen das jetzt mal hier, wo es hingehört, und lassen sich noch ein bisschen drehen von mir aus. Nein, nicht so rum, sondern so rum. Also eine kleine Änderung. Kleines Drehen und schon tut's, was es soll. Und das ist gut so. Die zweite Aussage, die mir wichtig ist, neben den Liebessprachen, wenn wir von Liebe reden, ist, dass Liebe eine Entscheidung ist. Eine der bemerkenswertesten Tatsachen. Vielleicht, wenn du aus diesem Gottesdienst nichts mitnimmst, außer dieser Erkenntnis, wird es sich für den Rest deines Lebens auszahlen und lohnen. Weil wir gingen ja doch alle davon aus. Gehe fast davon aus, ohne Ausnahme. Also mir ging es Jahre, Jahrzehnte lang so, dass ich dachte, Liebe ist ein Gefühl. Ist das Gefühl weg, ist die Liebe weg. Ist die Liebe weg, sollte man sich vielleicht woanders umsehen. Das glauben die meisten Menschen in unserem Land, immer noch. Ich nenne das die große Hollywood-Lüge, weil in den meisten Filmen läuft es so ab. Ja, man ist verheiratet und dann ist kein Gefühl mehr da. Und dann kommt dann der nette andere Mann ins Leben dieser Frau. Und dann merkt sie, was sie die ganze Zeit vermisst hat. Da ist einer, den sie richtig liebt. Und so soll es ja wohl sein. Oder auch nicht. Weil wenn Liebe eine Entscheidung ist, dann müssen wir die Sache von einer ganz anderen Seite betrachten. Was ich beobachtet habe, auch in meinem Freundeskreis, ist immer wieder Leute, Männer, die sich von ihren Frauen getrennt haben, nachdem sie 10, 15, 20 Jahre verheiratet waren, eine andere hatten und innerhalb von viel, viel kürzerer Zeit sich davon auch wieder getrennt haben. Obwohl doch so viele Gefühle da waren am Anfang, dass sie die andere Frau mit Kindern verlassen haben. Und dann ging es in der Regel weiter und immer schneller und immer schneller und immer schneller. Also kann das Konzept Liebe ist ein Gefühl nicht wirklich stimmen. Es beweist das Gegenteil. Du brauchst dich nur umgucken in deiner Umgebung, du wirst es immer und immer wieder finden. Selten, dass eine zweite Ehe hält. Zumindest mehr als ein paar Jahre. Ich habe in dem Buch Quality Time unsere kleine Story aufgeschrieben. Weil wir haben das erlebt. Und es hat unser Leben, unsere Ehe gerettet, herauszufinden, was Liebe wirklich ist. Eine der größten und populärsten Lügen unserer Zeit ist die, dass die Liebe ein Gefühl sei. Eine ganze Industrie lebt von dieser Falschaussage und das nicht schlecht. Wenn Liebe ein Gefühl wäre, wäre es richtig und konsequent, diesem Gefühl zu folgen. Wenn ein Mann keine liebevollen Gefühle mehr für seine Frau empfindet, er aber einer anderen gegenüber überfließende Gefühle dieser Art hat, dann sollte er doch wohl besser die Pferde wechseln, oder? Tatsächlich ist das in fast allen Fällen die Erklärung gewesen, die mir Zeitgenossen nach einer außerehelichen Affäre gegeben haben. Das Problem hier ist aber, die Liebe ist gar kein Gefühl. Stellen Sie sich nur vor, Sie würden Ihre Kinder nur behalten, wenn Sie immer Gefühle der Liebe für sie hätten. Mal ganz ehrlich, wäre auch nur eines die ersten 15 Jahre in Ihrer Familie geblieben? Wahrscheinlich nicht. Denn in jeder normalen Familie gibt es den Alltag. Es gibt Auseinandersetzungen, Meinungsverschiedenheiten, unterschiedliche Interessen und Schwerpunkte und spätestens im Teenageralter auch nicht selten unterschiedliche Freundesgruppen. Ginge man dort nur nach den Gefühlen, gäbe es so manchen Tag, wo man alles hinschmeißen würde. Wie ist es mit Ihren Eltern? Haben und hatten Sie da stets nur liebevolle oder wenigstens harmonische Gefühle und Gedanken? Oder gab es nicht auch hier immer wieder mal Momente, wo die Fetzen flogen, wo man sich unverstanden und ungerecht behandelt fühlte? Haben Sie deswegen den Kontakt zu Ihren Eltern völlig abgebrochen? Wahrscheinlich nicht. Auch wenn es Härtefälle gibt, wo Kontakte zu den eigenen Kindern oder den Eltern abgebrochen werden, so sind das doch eher die Ausnahmen. Doch was ist der Grund? Warum haben Sie diese Beziehungen über Jahrzehnte nicht abgebrochen, trotz all der schwierigen Zeiten und Situationen? Ganz einfach. Sie haben unbewusst das wahre Wesen der Liebe angewendet. Liebe ist eine Entscheidung. Sie haben sich entschieden, und zwar grundsätzlich. Es gibt wenig bis nichts, das in der Lage ist, diese Entscheidung für Ihre Kinder und Ihre Eltern zu verändern. Was durch Ihre Entscheidung geschehen ist, ist das eigentliche Wunder. Die Gefühle sind der Entscheidung immer gefolgt. Nicht immer unmittelbar, doch sie folgten jedes Mal zuverlässig. Ihre Entscheidung sind wie eine Lokomotive und die Gefühle sind wie die Waggons, die hinten angehängt sind. Wenn Sie entscheiden zu lieben, werden Ihnen die Gefühle der Liebe immer nachkommen. Das funktioniert leider auch in anderen Bereichen so zuverlässig, beispielsweise bei Hass, Zweifel oder Angst. Es ist schon einige Jahre her, als ich dieses theoretische Wissen ganz praktisch erlebte. Meine Frau Iris und ich waren zu diesem Zeitpunkt bereits rund 10 Jahre verheiratet und hatten 2 kleine Kinder. Ich arbeitete viel und ging in meinem Beruf auf. Iris hatte die kleinen Kinder und ein großes Haus zu versorgen. Außerdem arbeitete sie zusätzlich mehrere Stunden am Tag, engagiert ehrenamtlich in unserer Kirchengemeinde. Ohne dass es einen Auslöser gab, versickerten meine leidenschaftlichen Gefühle für Iris unbemerkt, und als ich es bemerkte, waren bereits keine mehr übrig. Ich mochte Iris nach wie vor, Doch meine Gefühle für sie waren eher die für eine Schwester als für eine Geliebte. Ich war irritiert und redete nicht darüber. Schließlich erinnerte ich mich an das, was ich ja selbst seit Jahren predigte. Liebe ist eine Entscheidung. Ich wusste um die Kraft der Worte, hatte sie nur noch nie bewusst im Bereich unserer Ehe eingesetzt. Ich betete und machte vor Gott mein Eheversprechen erneut fest und begann dann das zu tun, was ich glaubte, aber nicht fühlte. Ich fing bewusst damit an, Iris meine Liebe auszudrücken. Ich sagte ihr Dinge wie, du bist meine Traumfrau. Du bist wunderschön. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Ich will mit dir zusammen alt werden. Ich liebe dich so sehr. Und so weiter. Natürlich fühlte sich das für mich seltsam an, weil ich all das nicht fühlte. Ich kam mir ein bisschen wie ein Lügner vor, wie ein Heuchler. Doch wusste ich, dass ich die pure Wahrheit sagte, denn es war meine feste Entscheidung. Ich wollte sie lieben, ehren und ihr dienen mit aller Kraft, in guten wie auch in gerade schwierigen Zeiten. Ich tat das mehrere Wochen, ohne dass ich etwas fühlte. Doch dann, vielleicht 4 oder 5 Wochen später, begann sich etwas zu verändern. Der Zug hatte schon ordentlich Fahrt aufgenommen und jetzt folgten die Anhänger. Und wie sie folgten. Es war für mich umwerfend. Meine Gefühle sprangen nicht an, sie überrollten mich förmlich. Ich fühlte mich wie ein Teenager, der Hals über Kopf in ein Mädchen verliebt ist. Dieses Mädchen war meine Frau. Diese Gefühle setzten mir wieder jene rosarote Brille auf, die wir alle kennen. Ich sah meine Frau wieder mit Augen der Liebe, nicht mit denen der Kritik. Meine Komplimente wurden noch mehr, nur waren sie jetzt von massiven Gefühlen unterstützt. Es war fast so, als hätte ich eine Affäre mit meiner eigenen Frau, die jetzt übrigens schon rund 30 Jahre andauert. 20 Jahre. 10 Jahre war das her und wir sind jetzt 18 Jahre. 18 Jahre Affäre. Ja, sie hat Leistungskurs Mathe.
Das ist lange her.
Nun, Sie ahnen es schon, ich habe diese Brille nie mehr abgesetzt. Meine Iris ist heute meine Geliebte, meine beste Freundin, meine Partnerin, meine Seelsorgerin und vieles mehr. Sie ist es, weil ich mich dafür entschieden habe und sie natürlich auch. Und weil ich nie mehr aufgehört habe, mit meinen Worten dem Zug die Richtung zu zeigen. Er ist nie wieder umgedreht. Ich weiß, dass es nicht einfach ist, einen Zug, der komplett in die andere Richtung unterwegs ist, aufzuhalten und zu wenden. Möglicherweise brauchen Sie hier Ermutigung und Hilfe. Suchen Sie sich jemanden, der um die Macht der Worte und Entscheidungen weiß. Oder leihen Sie jemanden dieses Buch. Zu zweit ist vieles möglich, wo wir alleine scheitern würden. Gerade die männlichen Leser oder Hörer, die sich oft schwerer tun, sich Hilfe zu holen, möchte ich sehr ermutigen, es dennoch zu tun. Achten Sie darauf, sich von jemandem unterstützen zu lassen, der glücklich verheiratet ist. Anderes wird vermutlich nicht funktionieren. Wenn du für deine Gefühle verantwortlich bist, kannst du alles verändern, was damit zu tun hat. Es ist oft eine kleine Entscheidung, und das Tun des Richtigen beständig, wie in der Bibelstelle am Anfang aus Galater 6. Wenn du Schwierigkeiten in deiner Ehe hast, schäm dich nicht. Das ist normal. Eine Ehe ist immer auch Kampf. Und dieser Kampf hört nie auf. Wer dir was anderes erzählt, ist nicht lange verheiratet. Ehe hat was mit Kampf zu tun. Kampf nicht gegeneinander, sondern miteinander und füreinander. Kampf gegen die eigenen Gefühle ist oft ein Punkt. Entscheidungen treffen immer wieder, das Ja zum Partner zu haben, weil das haben wir versprochen. Schau in dein Ehegelübde. Wahrscheinlich hast du dasselbe versprochen, was ich meiner Frau versprochen habe, nämlich in guten wie in schlechten Zeiten sie zu lieben, nicht nur bei ihr zu bleiben. Das ist ein Missverständnis. Bei ihr zu bleiben ist nur ein Teil davon. Sie zu lieben ist der anstrengendere. Gerade wenn die Gefühle weg sind. Hol sie zurück. Fang an, im Glauben Dinge auszusprechen, weil du sie entschieden hast. Behandle deine Frau wie die schönste Geliebte, die du jemals hattest. Lass dich nicht irritieren, wenn sich Dinge verändern. Wir werden älter, Gott sei Dank. Das Gewicht verändert sich. Die Statur, das Aussehen, die Haut, es verändert sich. Das ist gute Nachricht.
Für wen?
Wir reifen im Leben. Hey, wir reifen im Leben. Und es gibt wirklich Schlimmeres, als alt zu werden. Ich sage immer, alt zu werden, oder ich werde alt, ist ein gutes Bekenntnis. Weil das Gegenstück heißt dann, du verlässt diese Erde viel früher. Also lass uns vollbewusst alt werden. Alt und gesund und knackig. So wie wir glauben, dass unser Gott das für uns vorgesehen hat. Was ich noch sagen möchte zum Schluss von meinem Part jetzt hier ist, habe die richtigen Grundannahmen. Weil auch das gehört dazu. Die Liebessprachen sind gut, dass Liebe eine Entscheidung ist, ist gut. Und die richtigen Grundannahmen sind mein dritter Unterpunkt von Liebe. Gehe zum einen immer vom Besten aus. Nur weil du deinen Partner nicht verstehst, ist er weder ein Monster noch gegen dich. Okay? Es lohnt sich dann zu fragen, warum denkst du das? Oder wie kommst du darauf? Oder wie siehst du das eigentlich? Und dann könnte es sein, dass dir Schuppen von den Augen fallen, weil du auf einmal mit ihren Augen die Dinge betrachtest und bist nur erstaunt, was sie sieht oder was er sieht. Und obwohl du es vielleicht nicht immer alles teilst, verstehst du, wie er denkt oder wie sie denkt. Und du kannst es einfach auch mal stehen lassen. Weil wir müssen nicht in allem immer einer Meinung sein, oder? Es ist schön, wenn es so ist, wir alle lieben Harmonie, aber es gibt Bereiche, da wirst du eine unterschiedliche Meinung behalten. Und das sollte euch nicht voneinander trennen. Das sollte euch sogar interessant füreinander machen. Keine Ahnung, ob es eine politische Haltung ist oder eine Haltung über die Kindererziehung oder irgendwas. Es wird immer wieder mal Bereiche geben, wo du merkst, da kommt ihr zumindest jetzt nicht so 100% übereins. Haltet es aus, das gehört auch dazu. Die Freiheit des anderen ist nicht verhandelbar. Auch in der Ehe nicht. Okay?
Amen.
Danke, Schwester. Sei immer auf das Positive konzentriert, das ist eine weitere Grundannahme. Du wirst immer Dinge finden, die nicht klappen. Auch in der Ehe. Egal, ob es mal die Finanzen sind, ob es beim Sex ist, egal. Du wirst immer irgendwann mal irgendwo auch haken, wirst merken, oh, das könnte besser sein. Konzentriere dich auf die positiven Dinge und benenn sie so oft wie möglich. Sag Danke dafür. Heb sie hervor. Und lass die anderen Dinge mal stehen. Bohr nicht immer wieder in derselben Wunde, wo ihr eh schon genug drüber gesprochen habt und es sich nichts verändert habt. Nimm die positiven Dinge und sei dankbar. Dankbarkeit ist der Schlüssel für fast jede Sache, der du je begegnen wirst. Dritter Unterpunkt. Suche immer Gelegenheiten, deinen Partner zu ermutigen und zu segnen. Das heißt, einander dienen. Komme seinen oder ihren Urlaubswünschen entgegen. Ehre ihn oder sie vor anderen, vor anderen. Hallo. Ich erlebe immer wieder, wie Ehepartner einander vor anderen runtermachen oder streiten. Ich denke immer, oh Mann, ihr verpasst gerade so eine coole Chance. Sag doch was Gutes vor allen über deinen Partner.
Ja, sowas seltsam.
Das ist normal. Liebe macht sowas. Liebe erhebt den anderen. Oder? Mit fremden Leuten machst du das bestimmt. Oh, Pastor, deine Predigt war so gut. Da können drei Leute daneben stehen. Du schämst dich nicht. Ja klar war meine Predigt gut. Aber ich sag dir was, dein Partner macht viele, viele gute Sachen, über die man nicht mehr redet. Klar, kocht sie das Essen gut, das macht sie doch jeden Tag. Warum sagst du es dann nicht jeden Tag? Hey, hallo, das ist wertvoll, das ist Ehrfurcht gebieten, das ist toll, das ist Ehre wert. Ehrt einander für die kleinen Dinge. Vielleicht bist du als Frau, hast du das Vorrecht, daheim zu sein oder nur halbtags arbeiten zu müssen. Dann ehr doch mal deinen Mann, dass der Tag für Tag zur Arbeit geht, dass er das Geld reinbringt, das dir möglich macht, den Haushalt zu führen, andere Dinge zu tun. Ehr ihn dafür. Ja, ist doch selbstverständlich. Was ist heute selbstverständlich? Mit einem dankbaren Herzen ist dir gar nichts selbstverständlich. Ich danke meinem Gott manchmal für die Luft zum Atmen, für den Baum, an dem ich vorbeigehe, wirklich. Weil ich dankbar sein will. Ich weiß, Dankbarkeit ist ein Schlüssel für fast alles. Und im Zweifelsfall, gib du nach. Hör auf zu streiten, sie hat recht. Nicht jetzt so hochnäsig das sagen, sondern lass es doch los. Wenn sie nicht recht hat, wird sie es irgendwann rausfinden. Manchmal sagt sie es sogar zu mir, du hast recht. In der Regel lege ich ihr dann was vor und sage, bitte unterschreiben. Wir dürfen einander auch recht geben und wenn es keins da ist, dürfen wir einfach auch mal schweigen. Oft sind die Dinge ja nicht existenziell, um die es geht. Es sind ja meistens diese kleinen.
Das war eine schockierende Erkenntnis, sie hat tief getroffen.
Sei großzügig mit finanziellem Spielraum. wenn dein Partner ein Hobby hat oder deine Frau gerne ein neues Kleid will. Hey Leute, seid großzügig. Wenn es irgend möglich ist, seid großzügig. Seid nicht biestig mit dem wichtigsten Menschen in eurem Leben. Ja, den habt ihr noch eine Weile an eurer Seite, wenn alles gut läuft. Segnet sie, segnet ihn. Seid einander großzügig. Auch wenn ihr nicht immer alle Hobbys teilt, seid einander großzügig. Tut möglichst viel gemeinsam. Wenn es irgendwie geht, findet einen Dienst in eurer Kirche, den ihr zusammen tun könnt. Wir hatten hier schon Paare im Besucherservice. Ich finde das so genial. Oder im Bistrodienst. Oder in anderen Bereichen. Tut Dinge zusammen oder leidet zusammen. Also jeder für sich eine Zelle und habt dann ein Thema, worüber ihr euch austauscht. Ihr sitzt zusammen in den Leiterschulen, in den Zellleitertreffen nebeneinander. Nicht nur einer kommt heim und hat was zu erzählen. Beide erleben das zusammen. Das ist so stark. Versucht zusammen Hobbys zu haben. Versucht zusammen einen Sport zu finden, den ihr beide mögt. Ihr müsst ihr nicht beide lieben, aber mögt. Es muss so eine gewisse, ne? Okay, wir machen es zusammen. Ich habe zwar was anderes lieber, aber mit dir zusammen ist das besser als das andere allein. Wir sind so Leute, wir versuchen alles zusammen zu machen, was irgend geht. Und wir ziehen so eine Kraft und so eine Freude daraus. Wir sind sehr aktiv, wir machen vieles, wir arbeiten hart. Aber wir machen das meiste zusammen und das ist einfach genial. Und wo immer du das kannst, tust. Geh zusammen einkaufen. Ja, ich mag kein Einkaufen. Hey, du liebst deine Frau. Manchmal ja auch andersrum. Geh mit ihr, sei an ihrer Seite, genieß es einfach zusammen zu sein. Schieb den Einkaufswagen. Zahl die Rechnung. Geh mit dir shoppen, Klamotten kaufen. Oh, so langweilig. Entscheide dich, sie zu lieben. Ich sag dir, das ist eine Aussaat. Vor allem, wenn es ihre Liebessprache noch ist. Macht Spaziergänge zusammen, die simplen Dinge, die nichts kosten. Versucht da Dinge einzuführen. Vielleicht einen Abend die Woche spazieren gehen. Damit ihr einfach einen Abend habt, wo ihr noch was zusammentut. Ein Eheabend ist natürlich klar, den habt ihr längst, wir haben darüber schon gesprochen. Aber das sind Basics. Basics. Basis, da drunter solltet ihr nicht sein und nicht bleiben. Und denke vom Ende her. Manch einem hilft das. Ich habe diese Übung oft mit Leuten gemacht. Stell dir deinen 85. Geburtstag vor. Und dann höre schon mal im Geiste, was sagen die Leute über dich? Wie warst du? Wie bist du? Wie war dein Leben? Was soll deine Ehefrau, dein Ehemann dann über dich sagen? Hör genau hin. Was soll die sagen? Schreib es dir auf. Und dann leb heute so, dass sie es dann tun kann. Ich nenne das vom Ende her denken. Das ist eines meiner Lebensgrundprinzipien. Bei vielen Dingen stelle ich mir genau diese Frage. Was werde ich am Ende meines Lebens? Wer will ich gewesen sein? Wie will ich gewesen sein? Was muss ich dafür heute tun, um das zu erreichen? Weil die Dinge passieren nicht zufällig, niemals. Die Dinge sind harte Arbeit, sind Entscheidungen, das Richtige beständig zu tun. Wir müssen oft rausfinden, was ist das Richtige für uns? Und dann Gott bitten, uns zu helfen, dass wir es beständig durchhalten. Und sei schnell im Vergessen. Wenn es irgendwas zwischen euch gab, und ich weiß, einige sind Experten, ihr könnt heute noch sagen, was vor 15 Jahren, am 15. August gewesen ist. Wie dich dein Mann vielleicht verletzt hat oder wie deine Frau was getan hat, was nicht gut war. Vergess es. Vergeben heißt auch die Entscheidung, es vergessen zu wollen. Ist nicht immer so einfach, aber mit der Zeit wirst du merken, wenn du dieses vergebende Herz hast, das wird immer farbloser, das Bild, und irgendwann spielt es gar keine Rolle mehr. 1. Korinther 13, ihr wisst alle, was da steht. Das Hohelied der Liebe wird es genannt. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Und wenn ihr jetzt noch denkt, Liebe wäre keine Entscheidung, habt ihr nicht zugehört. Denn diese ganze Verse zeigen uns, das geht nur mit Entscheidung. Nur eine Entscheidung führt mich in diese Form von Liebe. Und die ist es, die wir uns alle eigentlich wünschen. Denn diese Art von Liebe ist bedingungslos. Liebling, du hast was über biblische Ordnung mitgebracht.
Magst du das Buch?
Ja.
Deine Bibel? Magst du Gottes Wort?
Ja.
Ungefähr 10 Leute mögen Gottes Wort. Das ist Grund zur Hoffnung.
Ich auch.
Ich lese zur Zeit in Papierform morgens und bevor ich sie weglege, mache ich Folgendes. Ich küsse meine Bibel. hat einen abwaschbaren Eimer, deswegen ganz, klappt es auch. Und wenn es Spuren hinterlässt, dann sind es Spuren der Liebe und der Wertschätzung Gott gegenüber, ist auch in Ordnung. Liebst du alles, was da drin steht? Drei Leute bis fünf von da drüben lieben alles, was da drin steht. Einer ist ehrlich und sagt, es gibt manchmal Konflikte. Hey, ich kann dich gut verstehen. Und Gott hat mich schon so oft korrigiert durch sein Wort. Und ihr wisst, was kommt, oder? Ihr wisst es, was kommt. Komm, Baby, nicht aufs Klo gehen. Halte das durch und lass dich, wenn es nötig ist, korrigieren. Da stehen Anweisungen in der Bibel für die Ehe, unter anderem im Brief, den Paulus an die Gemeinde in Ephesus geschrieben hat. Und aus dem 5. Kapitel lese ich uns die Verse 22 bis 33 vor. Die Bibel sagt, ihr Frauen ordnet euch euren eigenen Männern unter als dem Herrn. Hier steht nicht, Frauen ordnen sich generell Männern unter als dem Herrn. Da kann man schon mal den ersten Irrtum, den es manchmal in bestimmten christlichen Kreisen gibt, beheben. Dem eigenen Ehemann. Es geht um diese Beziehung. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und er ist der Retter des Leibes. Wie nun die Gemeinde sich dem Christus unterordnet, so auch die Frauen ihren eigenen Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Also es fällt mir jetzt so eine witzige Analogie ein. Also muss der Mann die Antifaltencreme besorgen und bezahlen und ist verantwortlich, ob ich jetzt hier, Herr Thomas Hoffmann hat das so liebevoll zu seiner Frau gesagt, das fällt mir natürlich jetzt ein. Es sind die Sonnenstrahlen deiner Augen. War das richtig, Heike? Ja, so, liebe Männer, das sind die Formulierungen, die wir hören wollen über 40 oder später. Ja, merkt es euch gut. Lasst euch inspirieren. Ohne Flecken und Runzeln, ja, egal. Also es ist ein Bild. Ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen, gell? Denk dran, nein, zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es, gleich wie der Herr die Gemeinde. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Gott hat die Ehe geschaffen und Gott hat auch das Konzept dieser biblischen Ordnung geschaffen. Es erscheint manch einem bedrohlich. Und wenn du diesen Bibeltext liest, lieber Mann, liebe Frau, dann ist eines ganz wichtig, dass du die Verse liest, die an dich adressiert sind.
Stimmt.
Manchmal stehe ich an meinem Computer und dann kommt der Kaleb vorbei und er ist irgendwie neugierig und sagt, es geht dich nichts an, was ich gerade hier lese, geh mal schnell weiter. Also es ist nicht sein Job, meine Post zu lesen, richtig? Nein. Die Post meiner Kinder, wenn für die Grace jetzt ein Brief ankommt, die ist ein Jahr in Amerika, ich mache den nicht auf, es geht mich nichts an, weil es ist an sie adressiert, es sei denn, sie beauftragt mich. Also geht es dich erstmal nichts an, was Gott von deinem Partner erwartet. Also in meinem Fall, es geht mich erstmal nichts an, was Gott von Bernd erwartet. Aber ich habe genug damit zu tun, damit zurechtzukommen und darin zu wachsen, was Gott von mir als Ehefrau erwartet. Amen? Seid ihr bei mir?
Ja.
Wir haben das mal falsch gemacht. Wir waren jung verheiratet und wir haben diesen Bibeltext genommen und haben uns gegenseitig mit dem buchstäblich verbalen Baseballschläger die Verse um die Ohren geschlagen, die für den anderen waren. Du musst mich lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Also hast du gefälligst. Und er, du musst dich mir unterordnen. Und wenn ich das entscheide, dann muss das aber so sein. Das war wie im Kindergarten. Heute lachen wir beide ganz herzlich darüber. Aber das sind Konflikte, die entstehen können. Auch dafür muss man sich nicht schämen. Sondern es ist etwas, wo es dran zu arbeiten gilt. Das Konzept von Autorität, ich habe ja am Anfang bei den Ansagen so ein ermahnendes Wort gehabt, ist kein Konzept der Bedrohung. Es ist kein Konzept der Versklavung. Es ist kein Konzept der Unterdrückung. Sondern es ist ein Konzept und ein System für Segen und für Schutz. So hat Gott sich das gedacht. Wir alle wissen und kennen die Geschichten, die böse sind. Und ich sage nicht, dass eine Frau sich einem Mann unterordnen muss, der ihr Gewalt antut oder irgendwelche Grenzen überschreitet, die nicht gesund sind. Hör das bitte. Ja, das ist nicht, was wir sagen. Keine Unterdrückung, keine Misshandlung, wenn eine Frau zu uns kommt und da ist Gewalt in der Ehe oder irgendetwas ähnlich Gravierendes, dann sagen wir, zieh aus, nimm die Kinder und mach dich vom Acker und dann könnt ihr gucken. Ja, also das ist keine Rechtfertigung für irgendetwas Bösartiges. Aber das Konzept von Autorität, das der Teufel pervertiert hat, auch in Ehen und auch in christlichen Ehen zum Teil, ist eigentlich ein Gutes. Das Original ist der Hammer. Das Original ist der Hammer. Wenn die Bibel von Gott sagt, er hat alle Macht und er ist uneingeschränkt gut, brauchst du dich vor dieser Macht nicht zu fürchten, sondern du darfst dankbar sein und sicher sein unter seinen Fittichen. Amen. Und so hat Gott sich das gedacht. Wir erziehen unsere Söhne. Wir haben 3 Kinder. Wir haben eine Tochter, die ist 20 und 2 Söhne, die sind 17 und 11. Und unsere Söhne erziehen wir so, dass ihre Männlichkeit und ihre Kraft wozu da ist, um ihre Ehefrau später zu beschützen. Das, was mein Schwiegervater meinem Mann beigebracht hat, dass es Gewalt gegen Frauen ein Tabu ist, dass man Frauen ehrt und sanft mit ihnen umgeht, das geben wir heute noch mit biblischer Unterfütterung an unsere Söhne weiter. Ich möchte ein Segen sein für die Frauen, die meine Jungs irgendwann mal heiraten. Die sollen zeigen, dass das Konzept von Autorität, von Stärke als etwas Positives funktioniert. Und sie sollen Gott repräsentieren, so gut sie es können. Sie werden Fehler machen, wir machen alle Fehler. Aber das ist der Gedanke dahinter und das ist doch wunderschön. Die alten Ritterfilme, die alten, die Edlen, der die Frau beschützt. Das ist das Konzept. Und bevor ich jetzt zu meinem Text da komme, ich komme noch gleich zu meinem Konzept. Ganz ehrlich, es ist auch etwas Schönes, nicht an der vordersten Front zu sein. Es ist etwas Wohltuendes, einen zu haben, der dich abdeckt, der vor dir steht und der die harten Entscheidungen letzten Endes trifft oder auch nach außen konfrontiert, die Familie repräsentiert und bewahrt. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich nicht alleine meine Kinder erziehen muss, gerade auch die Jungs. Das wäre sehr schwer und sehr hart. Und Gott hat uns als Ergänzung einander geschenkt. Und Männlichkeit und Weiblichkeit zusammen in Harmonie. Es ist eines der schönsten Dinge, die du beobachten kannst. Weil es Gott repräsentiert. Und Gott, wie er Einheit sich vorgestellt hat. Also wenn wir von Unterordnung der Ehefrau unter den Ehemann sprechen, reden wir nicht von Minderwertigkeit. Wir verfolgen kein Konzept, und das gibt es auch in christlichen Kreisen, dass das eine Geschlecht mehr wert sei als das andere. Das ist weit entfernt. Das ist das Gegenteil von dem, was Gott sagt. Beide repräsentieren Gott als Einheit. Beide sind gleichwertig, aber nicht gleichartig. Ich kann jetzt nicht anders. Ich habe zwar kein Puzzle dabei, aber wir leben in einer verdrehten Gesellschaft. Ich glaube, die Melanie hat vor einer Weile meine Predigt gehalten, hast du da auch drauf angesprochen, wo Dinge normal genannt werden, die Bibel sagt, die sind nicht so von Gott gedacht. Ich habe früher gerne Puzzles gemacht. Ihr auch? Irgendjemand heute noch? Da fängt man mit dem Rand an, mit den glatten Kanten und die Eckteile. So habe ich das gemacht. Man will ja ein Ergebnis haben. Und dann gibt es Puzzleteile mit einer Ausbuchtung und Puzzleteile mit einer Einbuchtung. Und ich habe immer versucht, die zusammenzuführen. Der mit dem Zapfen und der mit dem fehlenden Teil. Heute versucht man in einer Gesellschaft Puzzleteile zusammenzuführen, die 2 Einbuchtungen oder 2 Ausbuchtungen haben. Ich sag dir, das gibt kein schönes Bild am Ende. Darf ich so töricht einfache Sachen sagen? Ja. Die Ehe ist für einen Mann und eine Frau. Amen. So hat Gott sie sich gedacht und so hat Gott sie geplant. Verurteilen wir Menschen, die anders empfinden? Nein, natürlich nicht. Wir helfen ihnen, Gott kennenzulernen und führen sie auf den Weg, der sie in das hineinführt, was Gott für sie gedacht hat. Der Rick, wir hatten den Kurs hier, der hat mir erzählt, dass in England es gerade so ist, dass sie dabei sind, ich weiß nicht, ob das schon gesetzlich verankert ist oder wo das herkommt, dass jungenhaftes Benehmen bestraft wird, dass es nicht gerne gesehen wird und dass man die Jungs quasi feminisiert in der Grundschule. Und ich dachte, das kann nicht sein. Das ist nicht, was Gott gedacht hat. Jungs dürfen kämpfen und stark sein. Du darfst stark sein als Mann und nütze deine Stärke für deine Frau. Und wir dürfen die Männer ehren. Wir dürfen sie respektieren in der Rolle und Aufgabe, die Gott ihnen zugedacht hat. Ich bin dankbar dafür, dass ich als Frau das tun kann. Menschen, die des Griechischen mächtig sind, von denen habe ich gelernt und gelesen, dass in diesem Bibeltext, den wir gesehen haben, 8 direkte Befehle stehen, also grammatikalisch im Imperativ stehen im Griechischen. Von diesen 8 sind 5 an die Männer gerichtet, 2 an die Kinder, einer an Sklaven und keiner an Frauen. Also eigentlich haben die Männer das schwerere Teil erwählt. In Vers 33, wo dann steht am Ende, die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht, habe ich gelernt, dass hier etwas steht, was unserem Konjunktiv gleichkommt, der Möglichkeitsform, also der Wunsch, die Hoffnung. Und vorneweg ist ein Ausdruck, der übersetzt eigentlich so lautet, so dass. Es bedeutet, der Mann liebt die Frau, wie Christus die Gemeinde, sodass sie sich ihm leicht unterordnet. Liebe Frau, das ist jetzt kein Manipulationswerkzeug und du kannst jetzt nicht deswegen den Baseballschläger wieder rausholen und sagen, habe ich doch gesagt, wenn du lieber zu mir wärst, dann würde ich mich dir auch unterordnen. Das ist nicht so gedacht. Fang einfach mal damit an, darin zu leben. Gott wünscht sich Wertschätzung, dass wir einander mit Wertschätzung zuvorkommen. Diese biblischen Prinzipien, die wir lesen, sind kein Synonym für Macho-Herrschaft. Unterordnung hat nichts mit Herabsetzung oder einem Fußmattendasein zu tun. Wo, ganz ehrlich, liebe Ehefrau, geht es mit dem Heiligen Geist durch? Wo hast du Kontrolle, Manipulation und Fleischlichkeit in dein Herz gelassen und hast es deinem Mann schwer gemacht, seinen Platz und seine Aufgabe zu erfüllen? Der Mann ist der Erste, der verantwortlich ist, aber du kannst es ihm leicht und du kannst es ihm schwer machen. Die Qualität unserer Beziehung hängt ein großes Stück davon ab, wie du hier handelst, liebe Frauen, wie du mit dem, was Gott von dir erwartet, hier umgehst. Wir treffen nach einer gereiften Zeit fast alle Entscheidungen im Konsens. Und das ist auch das Ziel. Nicht, dass einer isoliert, herrscht, diktatorisch da vorangeht. Man spricht miteinander, wir kommen überein, wir finden Kompromisse. Aber wenn das nicht der Fall ist, wir hatten mal in der Vorstandssitzung die Frage, was ist denn, wenn ihr zwei euch mal nicht uneinig seid? Da ging es nicht um die Ehe, sondern um die Leitung in der Gemeinde. Das ist ganz einfach. Dann tu das, was der Bernd sagt, weil er ist der Kopf, er ist der Leiter. Er ist auch mein Leiter. Ich komme direkt danach, aber er ist da auch mein Pastor. Und Gott hat ihn eingesetzt und er hat die Gemeinde gegründet und es ist sein Job. Im Zweifelsfall, wenn es nicht gegen Gottes Wort ist, hör auf ihn, nicht auf mich. Das ist Bibel, oder? Ist das so? Ja. Und so ist es auch in der Ehe. Unterordnung, habe ich herausgefunden, ist eigentlich ein Ausdruck meines Gottvertrauens. An jedem Punkt, wo ich mit Autorität zu tun habe, in meiner Ehe und auch in anderen Institutionen und Organisationen. Ich kann Gott vertrauen oder weil ich Gott vertraue, kann ich Menschen vertrauen. Ich kann sagen, Gott, ich finde das doof, wenn der Bernd das so macht. Rede zu ihm und das tut er. Das ist cool, wenn der Mann gläubig ist. Du kannst auch für ihn beten, wenn er nicht gläubig ist. Gott hat das Herz von ungläubigen Königen gelenkt im Alten Testament. Du hast eine Verheißung für alles. Es soll jetzt nicht Manipulation durch Gebet sein. Aber es ist ein Ausdruck deines Gottvertrauens, dich ihm zu unterstellen, ihn anzufeuern, zu sagen, das machst du richtig gut, für uns einzustehen und deinem Mann und damit auch deinem Gott zu vertrauen. Die Frau ist Gehilfin oder Hindernis. Hilf deinem Mann, das zu entwickeln, diese Rolle einzunehmen. Hör auf zu nörgeln und ermutige ihn, so wie Bernd das eben beschrieben hat, bei allem Guten, wobei du ihn beobachtest. Unterstütze ihn in Entscheidungsfindungsprozessen und wenn er einen Fehler gemacht hat, dann reite doch bitte nicht drauf rum. Vergib, lass los und geht gemeinsam weiter. Also ich für meinen Teil möchte nicht tauschen. möchte nicht die Rolle des Mannes einnehmen, sondern ich freue mich, dass Gott dieses Konzept von Autorität und Unterordnung geschaffen hat, zu meinem Wohl, zu meinem Besten und damit Ehe und auch Familie funktioniert. Und wenn die Kinder das sehen, wie ihr miteinander umgeht und wie diese Einheit und diese Unterordnung funktioniert, guess what? Was wird passieren? Sie werden das Gleiche tun. Wenn ihr im Krieg seid miteinander, werden sie auch den Krieg entfachen. Wenn Rebellion eure Normalität ist, wird es sich auch auf die Kinder übertragen. Findet Wege, redet viel miteinander, um dieses Konzept mit Leben zu füllen und mit dem Licht Gottes.
Amen.
Jetzt sind wir zu weit.
Wir werden den nächsten Punkt das nächste Mal. Es wird einen fünften Teil geben. Wir machen das dann im nächsten Jahr nochmal. Gibt es nochmal Teil 5 dafür. Ich fasse hier ganz knapp zusammen. Wir sollen richtig lieben. Wir haben uns Liebessprachen angeschaut und einige andere Bereiche, zum Beispiel, dass Liebe eine Entscheidung ist und dass es Grundannahmen gibt, die aus der Liebe heraus folgen. Und wenn ich diese drei Unterpunkte für mich beherrsche oder auch nur anstrebe, wird meine Ehe eine andere sein. Weil alles, was ich sähe, kommt vielfach zu mir zurück. Wenn ich also diese Grundgedanken von Liebe aussähe, wird es über kurz oder lang nicht ausbleiben. Wir haben gelesen in Galater 6, dass die Ernte immer kommen wird, wenn ich das Richtige beständig tue. So, bitte, einige von uns müssen an Beständigkeit arbeiten, andere daran, dass sie das Richtige tun, weil sie beständig andere Dinge tun. So, wenn wir diese beiden Dinge zusammenbringen, dann kommt die Ernte und die wird dich treffen. So wie es bei mir mit den Gefühlen war, die am Anfang nicht mehr vorhanden waren und dann nach einigen Wochen das Richtige tun, beständig, kamen sie zurück und sind jetzt seit 18 Jahren nicht mehr gegangen. Und es ist wundervoll. Und ich sage euch, verheiratet zu sein. Jemand schrieb kürzlich auf diese in Facebook einen Kommentar zu dieser Einladung, zu diesem Gottesdienst. Ich kriege ihn jetzt nicht mehr ganz zusammen. Weißt du noch, war ein Satz. Es ging darum, Ehe ist, wenn zwei Egoisten sich jeweils mit Gott verbinden. Und dann schrieb ich dazu, ja, es mag sein, dass die Ehen so anfangen, aber ich glaube und ich erlebe mit meiner Frau, dass heute unsere Ehe das ist, was einem Stück Himmel auf Erden am allernächsten kommt. So, ich kenne nichts Vergleichbares in meinem Leben, nichts Schöneres, als mit meiner Frau zusammen zu sein. Und das ist, glaube ich, das Ziel. Das hat Gott für jeden vorgesehen. Nicht jeder kommt da an, weil nicht jeder den Weg dahin weiß. Auch wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann wahrscheinlich. Aber preist der Gott, wir dürfen Vergebung, Buße, Vergebung, neue Saat praktizieren und dürfen das Richtige tun und kommen dann woanders raus. Weil solange du dieselben Dinge weiterhin tust, wirst du auch nicht woanders rauskommen. Das heißt, Veränderungsprozesse sind unser Job. Wenn du hier was gehört hast, wo du weißt, das ist richtiger als das, was du tust, dann ist es deine Entscheidung zu sagen, ich ändere das jetzt. Und ich mache da ganz konkrete Schritte, wie ich das mache. Weil sonst wird alles so bleiben, wie es ist. Und Iris hat jetzt noch eine Geschichte, die ich sehr mag.
Ja, wir wollen auch diesen Gottesdienst nicht zu Ende gehen lassen, ohne jedem, der da ist oder der zuhört, die Gelegenheit zu geben, mit Gott durchzustarten, zum ersten oder auch zum wiederholten Mal. Und folgende Geschichte ist einfach super, um gedanklich dahin zu kommen. Sie heißt Der kleine Skeptiker. Im Bauch einer schwangeren Frau waren einmal drei Embryos. Einer davon ist der kleine Gläubige, einer der kleine Zweifler und einer der kleine Skeptiker. Der kleine Zweifler fragte, glaubt ihr eigentlich an ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, ja klar, das gibt es. Unser Leben hier ist nur dazu gedacht, dass wir wachsen und uns auf das Leben nach der Geburt vorbereiten, damit wir dann stark genug sind für das, was uns erwartet. Der kleine Skeptiker, Blödsinn, das gibt's doch nicht. Wie soll das überhaupt aussehen, ein Leben nach der Geburt? Der kleine Gläubige, das weiß ich auch noch nicht so genau, aber es wird sicher viel heller sein als hier. Und vielleicht werden wir herumlaufen und mit dem Mund essen. So ein Quatsch, herumlaufen, das geht doch gar nicht, und mit dem Mund essen. So eine komische Idee, es gibt doch die Nabelschnur, die uns ernährt. Außerdem geht das gar nicht, dass es ein Leben nach der Geburt gibt, weil die Nabelschnur schon jetzt viel zu kurz ist. Der kleine Gläubige, doch, es geht bestimmt. Es wird einfach nur alles ein bisschen anders sein. Es ist noch nie einer zurückgekommen von nach der Geburt. Mit der Geburt ist das Leben zu Ende. Und das Leben ist eine einzige Quälerei und dunkel. Der kleine Gläubige. Auch wenn ich nicht so genau weiß, wie das Leben nach der Geburt aussieht. Jedenfalls werden wir dann unsere Mutter sehen. Und sie wird für uns sorgen. Mutter, du glaubst an eine Mutter. Wo bitte ist sie denn? Tontechnik, danke. Die Helden im Verborgenen. Na hier, überall um uns herum. Wir sind und leben in ihr und durch sie. Ohne sie könnten wir gar nicht sein. Quatsch. Von einer Mutter habe ich ja noch nie was gemerkt. Also gibt es sie auch nicht. Aber manchmal, wenn wir ganz still sind, dann kannst du sie kannst du sie singen hören? Manchmal, wenn wir ganz still sind, kannst du sie singen hören oder spüren, wenn sie unsere Welt streichelt. Ich glaube auf jeden Fall, dass unser eigentliches Leben erst dann beginnt. Lass uns doch miteinander aufstehen, bitte. Ich will kurz für euch beten und dann lade ich ein Gebet der Entscheidung für Gott, mir nachzusprechen. Gott, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass du uns die Treue versprochen hast und bewiesen hast in Jesus Christus, deinem Sohn. Wir Menschen, wir haben es versaubeutelt, wir haben Sünde in unser Leben gelassen, wir haben Dinge getan, die dich verletzt haben, die andere Menschen verletzt haben oder auch uns selbst und du nennst das Sünde, Gott. Die Bibel sagt, dass es keinen Menschen gibt, der so heilig und so perfekt gelebt hat oder lebt, dass er von sich aus vor dir bestehen kann. Aber du hast uns Jesus Christus geschickt, deinen Sohn, und wir danken dir für ihn. Und wir danken dir, dass dieses Leben, das wir hier leben, nur eine Vorbereitung ist auf die Ewigkeit. Herr, wir wissen, dass es dann erst so richtig losgeht und dass es dort so viel heller ist als hier bei uns. Und wir werden dich sehen, wie du bist, wenn du uns heute schon streichelst und für uns singst und versuchst, uns mit deiner Liebe zu erreichen, Gott. Ich danke dir dafür, dass du uns heute zeigst, wer du bist für uns und wie sehr du uns liebst. Und wenn du eine Entscheidung für Gott treffen möchtest, dann lade ich dich ein, mir ein kurzes Gebet gleich nachzusprechen. Und wenn du es wiederholen möchtest, uns unterstützen möchtest, dann sprich es doch ja wie im Chor mit, aber nur, wenn du es auch so meinst. Das ist eine Entscheidung. Du musst es nicht fühlen, aber du kannst jetzt Ja zu Gott sagen. Er hat vor langer Zeit schon Ja zu dir gesagt und er lädt dich ein, ihm zu begegnen. Also wenn du das möchtest, sprich bitte Folgendes. Herr Jesus Christus.
Herr Jesus Christus.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist.
Und am Kreuz für meine Schuld gestorben bist.
Und am Kreuz für meine Schuld gestorben bist.
Vater Gott, vergib mir.
Vater Gott, vergib mir.
Alle meine Fehler, den Müll, den ich gemacht habe, mach mich ganz neu. Ich will dir folgen, von heute an, Gott, bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Amen. Amen. Ist jemand da, der das heute bewusst zum ersten Mal gebetet hat? Dann sei ganz mutig, schäm dich nicht, zeig mir das durch ein Handzeichen. Wir würden gern dir noch was schenken hier vorne und für dich beten. Ist jemand da? Du hast es heute zum allerersten Mal gebetet. Okay, ich sehe keinen, aber der Wolfgang und die Birgit, das sind die zwei netten Leute hier zu meiner Rechten, wink doch mal. Genau. Die haben Päckchen vorbereitet und wenn du das doch bist und hast dich vielleicht gerade nicht getraut, geh doch im Vorbeigehen, mach einen Stopp bei ihnen und sag, hey, eigentlich habe ich heute erst mit Gott richtig durchgestartet und ja, lass dir das mitgeben.
Ja, und ich darf euch noch zu etwas einladen. Wir haben nämlich nächstes Jahr, 16. bis 18. Mai, unser nächstes Eheseminar hier in Limburg. 3 Tage, also nicht ein Kurzseminar, sondern das reguläre, große. Einige Leute wollen schon frühzeitig planen, ihr könnt euch das gerne schon notieren. Wir haben ein Handout gemacht, das sind die wichtigsten Infos drauf, die könnt ihr euch im Vorbeigehen gleich mitnehmen. Und da stehen auch ein paar Buchempfehlungen drauf, die weiterführen in das Thema. Ja, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche freue ich mich schon auf euch im Heilungsgottesdienst. Bringt Leute mit, die Heilung brauchen.
Und wir sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Schöne Woche.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott-Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem 2. Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles klein geschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.